Beim Siebenjährigen Krieg handelt es sich ja, das ist auch die Lesart in neueren Publikationen, um den ja quasi Ersten Weltkrieg in der Geschichte. Allerdings Erster Weltkrieg, Erster hier natürlich klein geschrieben, weil Erster Weltkrieg jetzt groß als Eigenname, der ist ja nun ein für alle Mal festgesetzt hier für den Krieg von 1914 bis 18. Aber diese Bezeichnung des Siebenjährigen Krieges als Ersten Weltkrieg in der Geschichte ist durchaus legitim, weil dieser Krieg eben global geführt wurde, auf allen drei Ozeanen und bis auf Australien auch auf allen Kontinenten.
Auf mehrfachen Wunsch beginne ich mit dieser Folge von Geschichte Europas eine neue Reihe, und zwar zum Siebenjährigen Krieg. Die mir zugetragene Idee war dabei, den Konflikt multiperspektivisch zu besprechen, also für die einzelnen Kriegsbeteiligten verschiedene Episoden zu produzieren. Mit Professor Dr. Frank Göse beginnen wir dabei heute mit Preußen im Siebenjährigen Krieg. Wie ihr am Episodentitel seht, ist das hier erst einmal Teil 1. Nachdem wir nämlich schon fast 2 Stunden gesprochen hatten, habe ich ihm vorgeschlagen, nun nach der Klärung der Vorbedingungen und nach einigen Ausblicken auf den Kriegsverlauf, in einer späteren Aufnahme weiter über die verschiedenen Ereignisse im Krieg und auch über die Friedensschlüsse zu sprechen. Wundert euch daher bitte nicht, wenn das Ende dieses Interviews etwas abrupter als sonst rüberkommt. In den Shownotes führe ich eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Dort wird dann irgendwann Teil 2 zu Preußen im Siebenjährigen Krieg auftauchen. Zu finden ist darin aber schon jetzt eine spannende Folge darüber, wie der sächsische Hof 1756 nach Polen floh und wie die Stadt Warschau mit der Rolle einer Exilresidenz umging. Außerdem findet ihr in den Shownotes Hinweise zu Kommentaren und Feedbackmöglichkeiten sowie Wege, mich mit einer Spende auf PayPal oder einem monatlichen Beitrag auf Steady bei der Produktion des Podcasts zu unterstützen. Als neuer Gast stellt sich Professor Dr. Göse zunächst selber vor und schildert, wie er zu seiner langjährigen Beschäftigung mit Preußen kam. Dann schauen wir uns den Zustand Preußens zur Mitte des 18. Jahrhunderts an, bevor wir uns dem Kriegsbeginn nähern. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem Mai 2024.
Ich bin Frank Göse und habe als Professor am Historischen Institut der Universität Potsdam gearbeitet. Und auch mein ganzer wissenschaftlicher Werdegang, das ist zwar relativ selten heutzutage, aber auch wie gesagt mit meiner Biografie zusammen, bezieht sich eigentlich auf Potsdam, auch auf die Vorgängereinrichtung. Ich habe also dort an der Pädagogischen Hochschule Potsdam noch zu DDR-Zeiten studiert, Lehramt Geschichte Deutsch, promoviert zu einem Thema des 19. Jahrhunderts. Und dann stand für mich eigentlich doch relativ zeitig fest, wenn man in Potsdam studiert und noch dazu an einem Ort, wo ja quasi der Genius Loci des alten Preußen allgegenwärtig scheint, also gewissermaßen gegenüber vom Neuen Palais, da war es doch relativ schnell klar für mich, dass eine weitere wissenschaftliche Beschäftigung auch der Geschichte des alten Preußen, also der preußischen Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, gewidmet werden soll. Und daraus ist dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre auch mein Thema für die Habilitation erwachsen. Und da habe ich mich nämlich beschäftigt mit der brandenburgischen Adelsgeschichte des 17. 18. Jahrhunderts. Die Arbeit ist dann auch Anfang des neuen Jahrtausends dann auch verteidigt worden und erschienen unter dem Titel Rittergut, Garnison, Residenz, Studien zur Sozialstruktur und politischen Wirksamkeit des brandenburgischen Adels im 17. 18. Jahrhundert. Und in diesem Titel wird ja schon deutlich, also Garnison, dass da natürlich auch immer die Militärgeschichte eine ganz wichtige Facette eingenommen hatte. Und neben vielen, vielen anderen Bereichen, mit denen ich mich ja nun in den letzten Jahrzehnten gerade in der brandenburg-preußischen Geschichte beschäftigt habe, wie gesagt, Adelsgeschichte, aber eben auch Stadtgeschichte, auch die Geschichte zu Verhältnis zu den anderen Nachbarterritorien, war es natürlich klar, dass hier auch gerade bei einem solchen Staat wie Preußen auch immer die Militärgeschichte einen ganz wichtigen Bedeutung eingenommen hat. Und vor allen Dingen jetzt nicht in erster Linie die Geschichte der Kriege, sondern vor allen Dingen natürlich auch das Funktionieren des preußischen Militärsystems. Denn wir werden ja sicherlich auch dann jetzt im Rahmen unseres Gespräches ja auch auf die Frage zu sprechen kommen, wie es überhaupt ein solcher vergleichsweise von seinen Ressourcen her schwacher Staat wie Preußen überhaupt vermocht hatte, mehrere Kriege im 18. Jahrhundert ja nicht nur so leidlich zu überstehen, sondern immerhin ja auch gegen eine von ihren Ressourcen her doch überlegene Allianz standzuhalten.
Und genau da möchte ich einsteigen und die nach der Verfassung und dem Zustand Preußens in der Mitte des 18. Jahrhunderts fragen, sowohl innen- als auch außenpolitisch und auch, wie Sie schon angedeutet haben, militärisch. Also, was müssen wir über Preußen um 1750 wissen, um es zu verstehen und seine Rolle im Siebenjährigen Krieg einordnen zu können?
Ja, also zunächst erstmal bei Preußen handelt es sich ja um eine, wie man das in der europäischen Verfassungsgeschichte gern tituliert, um eine sogenannte Composite Monarchy, also eine Art zusammengesetztes Staatswesen. Das ist ein Strukturmerkmal, das nicht Preußen alleine jetzt teilt, sondern das finden wir etwa auch, wenn wir an die Habsburger Monarchie denken. Oder eben, wie gesagt, auch etwa Großbritannien, da haben wir ja auch dieses Problem der Three Nations dort, nicht? Also England, Schottland, Irland. Und hier haben wir es eben auch mit Preußen, das sich ja erst nach und nach, vor allen Dingen im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert, aus ganz unterschiedlichen Landesteilen zusammensetzte. Die meisten von denen sind natürlich nicht durch Kriege, sondern durch Erbfälle an oder unter die Herrschaft der Hohenzollern gekommen. Und damit hängt eben auch zusammen diese doch sehr eigenartige Ausdehnung, was ja sofort auffällt bei einem Blick auf die Karte, dass es sich hier um ein Staatswesen handelte, das ja eben wirklich dort vom Niederrhein, also etwa Kleve, Mark, also Territorien, die heute zu Nordrhein-Westfalen zählen und ja gleichsam auch mit dem Ruhrgebiet, niederrheinisch-westfälischen Gebiet gleichgesetzt werden, dass also auf der einen Seite und auf der anderen Flanke eben mit Ostpreußen, also dem sogenannten Herzogtum Preußen, das ja 1618 durch einen Erbvertrag unter die Herrschaft der brandenburgischen Kurfürsten gekommen war und dann ab 1701 ja auch mit dem Namen dieses Territoriums Preußen ja gleichsam auch den Namen für dieses gesamte Staatswesen gegeben haben. Und das hängt natürlich vor allen Dingen damit zusammen, dass es sich bei diesem Territorium, dem Herzogtum Preußen mit Königsberg als Residenz, ja um das einzige Territorium handelte im gesamtpreußischen Staat, das außerhalb der Reichsgrenzen, also außerhalb der Grenzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen lag. Und das war ja auch der Grund, weshalb eben die Rangerhöhung, die Königskrönung 1701 eben in Königsberg in Ostpreußen stattfand und nicht etwa in Berlin. Ne, denn es gab zwar auch mal eine solche Idee, Ende des 17. Jahrhunderts, ja, ein König von Brandenburg, aber das hätte zum Beispiel der Kaiser des Reiches niemals toleriert, niemals zugelassen und demzufolge eben dort mit Preußen. Ja, ansonsten Gebiete vor allen Dingen im mittleren Raum, also die Mark Brandenburg natürlich östlich und westlich der Oder. Dann Gebiete, die vor allen Dingen nach dem Dreißigjährigen Krieg hinzugekommen waren, die wirtschaftlich durchaus auch einen gewissen Wert hatten, wie etwa zum Beispiel Magdeburg, also Gebiete des ehemaligen Erzbistums Magdeburg, Halberstadt, Binden. Ne, das sind also Gebiete, die durchaus auch einen gewissen wirtschaftlichen Wert hatten. Ansonsten handelte es sich um Territorien wie etwa Brandenburg, teilweise auch Preußen und vor allen Dingen auch Hinterpommern, Gebiete, die durch eine relativ geringe Bevölkerungsdichte charakterisiert waren und vor allen Dingen doch sehr, sehr stark agrarisch bestimmt waren. Und dass wir das demzufolge eben auch die Wirtschaftskraft Preußens nun jetzt nicht gerade im Vergleich gerade zu den Gewerberegionen Westeuropas doch sehr, sehr stark hier abgefallen sind. Also wie gesagt, wir haben in Preußen hier so ein West-Ost-Gefälle, die wirtschaftlich florierenden Gebiete am Niederrhein, Kleve-Mark an der niederländischen Grenze, mit Abstrichen auch noch so mitteldeutschen Raum, aber ansonsten doch weitestgehend eins durch agrarische Strukturen charakterisierte Staatswesen. Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges etwas über 4 Millionen Einwohner. Und das ist natürlich doch relativ wenig gewesen dort, wenn man das auch, wie gesagt, in Beziehung setzt zu den anderen europäischen Staaten, vor allen Dingen denjenigen, die denen sich Preußen dann nachher dann messen musste. Auf der anderen Seite muss man natürlich hervorheben, dass es sich bei Preußen um ein Staatswesen handelte, das seit der Mitte des 17. Jahrhunderts sehr viel Energie darauf aufgewandt hatte, eine schlagkräftige Armee zu etablieren. Und das hängt natürlich in gewisser Weise auch damit mit der geostrategischen Lage zusammen. Denn ein Staatswesen wie Preußen, das eben wirklich so von der niederländischen Grenze bis an die Grenze praktisch des Baltikums ausgedehnt ist, lag natürlich oder lief Gefahr, immer wieder auch in die verschiedenen militärischen Konflikte, die im 17., 18. Jahrhundert ja allenthalben in Europa tobten, hineingezogen zu werden. Und das war ja eine der grundlegenden Erfahrungen, die die Hohenzollern, also die brandenburgischen Kurfürsten, aus den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges mitgenommen haben. Und man muss ja dazu sagen, Brandenburg gehörte ja neben Mecklenburg-Pommern zu den Gebieten, die ja doch am stärksten durch den Krieg heimgesucht wurden, auch was so demografische Verluste anbelangte. Und aus dem Grunde gibt es so einen schönen Satz aus dem politischen Testament des sogenannten großen Kurfürsten, also der ja in den letzten Jahren des Dreißigjährigen Krieges auf den Thron gekommen war und dann die Wiederaufbauarbeit und Stabilisierungsprogramm initiierte. Von dem gibt es so einen Satz in seinem politischen Testament. Und da heißt es eben so schön, er wolle dafür sorgen, dass Brandenburg nicht noch einmal das Theatrum werden solle, worauf die anderen Mächte ihre Tragödien aufführen. Das heißt also mit anderen Worten, es ging darum, eine solche Streitmacht zu etablieren, die zumindest verhindert, dass Brandenburg und auch die dann nach und nach dazukommenden neuen Territorien mehr oder weniger nur passives Objekt in künftigen militärischen Konflikten darstellen. Ja. Und das war natürlich eine sehr ambitionierte Aufgabe, ein sehr ehrgeiziges Programm, was er sich da aufgelegt hatte. Vor allen Dingen deshalb, weil ja eben die strukturellen Voraussetzungen alles andere als günstig waren. Ja, denn wie gesagt, die Bevölkerungsverluste während des Dreißigjährigen Krieges, die lagen hier in diesen brandenburgischen Territorien, das differiert etwa so, also sag mal, es gab Gebiete, wo das so 25%, es gab aber auch Gebiete, wo das bis zu 50% ging. Und von daher kann man das gar nicht genug betonen, die Wirkung des Dreißigjährigen Krieges gemessen an der damaligen Bevölkerungszahl waren nicht nur für Brandenburg, auch für viele andere deutsche Territorien noch wesentlich gravierender als die Folgen etwa des Ersten oder des Zweiten Weltkriegs. Also auch gerade von den Langzeitfolgen, sodass gerade hier in Brandenburg etwa erst im frühen 18. Jahrhundert, vor allen Dingen während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I., also des sogenannten Soldatenkönigs, da ist es in vielen Bereichen erst wieder mal der Vorkriegszustand erreicht worden. Also eine gewisse Stabilisierung, Bevölkerungszahlen in einigen Regionen und auch der ganze Wirtschafts- und Finanzkreislauf, der dann so wieder in Gang gekommen ist. Ne? Und vor diesem Hintergrund erschien das natürlich ja in gewisser Beziehung schon erstaunlich, dass man es dennoch geschafft hatte, schon während der Regierungszeit des großen Kurfürsten, der regierte ja bis 1688, eine Streitmacht von etwa 30.000 Mann. Also das war damalige kurbrandenburgische Heer, hatte eine Stärke von etwa 30.000 Mann erreicht. Unter dem ersten preußischen König, der bis 1713 regierte, waren es dann schon 40.000 Mann. Und jetzt dann nachher beim Regierungswechsel vom Soldatenkönig hin zu Friedrich dem Großen 1740, wo ja dann auch dieses Zeitalter der sogenannten Schlesischen Kriege begann, da ist dann die Heeresstärke dann schon auf 80.000 Mann angewachsen. Und wenn man das, wie gesagt, immer ins Verhältnis setzt zur Bevölkerung, dann hatte sicherlich Preußen, also vom Verhältnis Zivil- und Militärbevölkerung, sicherlich dieses Verhältnis von 1 zu 27, wenn man das also etwa mit anderen, gerade hier mit Frankreich, Russland oder Österreich rechnet, also sicherlich das ungünstigste Verhältnis gemessen jetzt für die demografischen oder auch die wirtschaftlichen Verhältnisse. Ne? Und Preußen hat letzten Endes dieses Ungleichgewicht, was ja auch entgegen der damaligen auch wirtschaftstheoretischen Vorstellung stand. Denn man hatte damals immer so gesagt, ideal, also für eine Wirtschaft sollte man nicht mehr, also das Verhältnis 1 zu 100, also Verhältnis Militärperson zur arbeitsfähigen Zivilbevölkerung 1 zu 100, das sollte nicht unterschritten werden, weil da könnte es doch für die Wirtschaft zu Problemen kommen. Und wenn man das eben hier überträgt mal auf Preußen, dann ist das schon erstaunlich, dass es eben trotzdem funktioniert hatte. Und da kommt eben, wie gesagt, ein Punkt hinzu, dass man eben von Anfang an, seit der Zeit des großen Kurfürsten, also in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, es vermocht hatte, diese strukturellen, ungünstigen Voraussetzungen zumindest zu versuchen, halbwegs zu kompensieren durch eine wirklich voll auf die militärischen Belange ausgerichtete Verwaltungsstruktur. Und man sah das ja schon daran, dass ja auch diese Bezeichnungen vieler Verwaltungsbeamter, die so im ausgehenden 17. Jahrhundert dort etabliert wurden, dass die voll auf das Militär ausgerichtet waren, also auch in den Bezeichnungen etwa Kriegskommissar oder Kriegs- und Domänenkammern. Ja, das zeigt also, diese neuen Verwaltungsorgane, die ja auch einen größeren Zugriff der Landesherrschaft in der Weite des Landes ja erreichen sollte, dass die sind vor allen Dingen erstmal etabliert worden, um die nötigen finanziellen Ressourcen für die Belange der Armee, für die Heeresversorgung abzuschöpfen. Also auch das Steuersystem mit Kontribution, mit Akzise, also eine Art kombinierte Konsumptions- und Gewerbesteuer. Das ist alles dort in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begonnen worden und ist dann immer weiter komplettiert, verfeinert, professionalisiert worden, sodass wir dann jetzt am Vorabend des Siebenjährigen Krieges eine im Vergleich auch zu anderen europäischen Staaten doch recht effiziente Verwaltungsorganisation vor uns haben. Das ist, wie gesagt, der eine Punkt gewesen, dass also wirklich die gesamte Wirtschafts- und Finanzpolitik des Staates auf die militärischen Belange ausgerichtet waren. Also zum Beispiel auch die Etablierung einer autarken Rüstungsindustrie, auch der Bereich der Textilbranche, also die Herstellung, die Fabrikation von Uniformen, da brauchte man eben Woll- und Leinwandmanufakturen. All das ist ja in den Jahrzehnten zuvor hier immer weiter vorangetrieben worden und vor allen Dingen die Regierungszeit Friedrich Wilhelms I., die hat hier eben, wie gesagt, doch sehr, sehr viele Erfolge eben zeitigen können. Ein anderer Punkt, mit dem man versuchte, diese ungünstige Bedingung einer relativ geringen Bevölkerungsdichte, die ja eigentlich gegen ein starkes Heer spräche, zu kompensieren. Das hat man erreicht mit dem in den 1730er Jahren eingeführten sogenannten Kantonsystem. Also ein Kanton, wir kennen ja diesen Begriff ist auch heute noch Verwaltungsbezirk in der Schweiz. Aber unter einem Kanton verstand man damals eine Art Rekrutierungsbezirk. Das heißt, einem Regiment wurde ein Kanton zugewiesen und aus diesem Kanton konnte das Regiment dann seine Rekruten enrollieren. Und das hat man teilweise schon sehr, sehr damit sehr zeitig begonnen. Also die heranwachsenden Jungen sind teilweise schon mit 8 oder 9 Jahren erfasst worden in Enrollierungslisten, sodass man da immer schon von vornherein wusste, also mit wie viel Rekruten aus der inländischen Bevölkerung können wir in den nächsten Jahren rechnen. Denn die preußische Armee setzte sich nur zu ungefähr, also das war dann zu Beginn des Siebenjährigen Krieges jedenfalls so, setzte sich zu ungefähr 30% aus Auslandswerbung zusammen. Das waren also Leute, die aus anderen Territorien entweder freiwillig sich hier beworben hatten oder was ja auch und gerade während des Krieges ist das ja dann natürlich mit sehr drastischen Methoden noch weiter vorangetrieben worden durch Zwangswerbung, ne, sind die da in die preußische Armee gepresst worden. Aber der größte Teil der preußischen Armee ist eben praktisch über das Kantonsystem enrolliert worden. Das heißt also, vor allen Dingen die Landbevölkerung war dazu verpflichtet, eine bestimmte Zahl von Rekruten zu stellen. Das heißt also, in diesen Kantonen war das so eine Art Zusammenarbeit zwischen Regimentskommandeur beziehungsweise den Verantwortlichen im Regimentsstab, dem sogenannten Steuerrat, das war der zuständige landesherrliche Beamte, und eben den Landräten beziehungsweise den Bürgermeistern, den Magistraten, den Dorfschulzen vor Ort. Na, und da wurde dann eben, wie gesagt, festgelegt, wann wer dort eben hier in dieses zuständige Regiment dort eingezogen wird. Der Vorteil des Kantonsystems bestand nun darin, dass diese Rekruten, die ja in der Nähe ihres Wohnortes, also zum Beispiel, nehmen wir mal an, das Infanterieregiment 12 garnisonierte in Prenzlau, das ist die wichtigste Stadt der Uckermark, ganz im Nordosten, das heute in Landesbrandenburg gelegen. Und da gehörte also ein großer Teil der Uckermark, war also mit vielen, vielen Dörfern und mehreren kleinen Städten gehörte zu diesem Kanton. So, und die Söhne praktisch dort von Bauernfamilien, von Kossätenfamilien, die wurden da also eingezogen, absolvierten eine Grundausbildung. Danach war es dann aber so, dass sie in der Regel nur 2 bis 3 Monate im Jahr, in Friedenszeiten wohlgemerkt, im Regiment dienten, dort ihre Ausbildung komplettierten, zum Exerzierdienst eingeteilt wurden. Aber nach diesen 2, 3 Monaten konnten sie wieder zurückgehen auf ihre Höfe. Denn dort wurden sie ja als Arbeitskräfte benötigt. Das heißt also, dieses Kantonsystem war eigentlich eine ideale Alternative, um beide Erfordernisse irgendwie in Einklang zu bringen. Auf der einen Seite eine wohl ausgebildete, immer auf dem neuesten Stand agierende Armee und auf der anderen Seite aber auch, dass der Wirtschaft nicht übermäßig viele Arbeitskräfte entzogen werden können. Und deshalb ist eben, wie gesagt, oder hat sich dieses Kantonsystem seit den 1730er Jahren hier bewährt und ist, wie gesagt, eben auch mit ein Grund, weshalb Preußen dann auch wirklich diese 7 Jahre Krieg überstanden hat, trotz der eigentlich ungünstigen Voraussetzungen.
Was ich preußischen Staatsgebiet ja immer ganz interessant finde zu diesem Zeitpunkt, ist, dass es teilweise in und außerhalb des Heiligen Römischen Reiches lag. Und daher da nun die Frage, wie beeinflusste das die Außenpolitik Preußens? Sie haben ja einerseits diese geostrategische Lage mitten in Europa erwähnt, andererseits aber auch dieser immer wieder aufflammende Kampf um Schlesien. Welche Rolle spielt also Preußens Lage am Rand des Heiligen Römischen Reiches?
Ja, naja, es ist ja, wie gesagt, gar nicht mal so sehr am Rand gelegen. Denn wenn man die Ausdehnung nimmt, also es ist ja praktisch der gesamte nordostnördliche und nordwestdeutsche Raum, der durch preußische oder durch Territorien frequentiert wurde, eben die unter der Herrschaft des Königs von Preußen eben stand. Aber es ist natürlich schon so, dass auch die preußischen Könige und gerade auch der Vater Friedrichs des Großen, hier Friedrich Wilhelm I., der hat das ja immer wieder teilweise auch leidvoll erfahren müssen, dass er natürlich, obwohl er eben König war und so viele Könige innerhalb des Reiches hat es ja nie gegeben, na, das war ja eigentlich nur Könige innerhalb des Reiches, gab es ja nur dem Falle, wenn andere Reichsfürsten die Königswürde über andere europäische Staaten hatten, wie also etwa der sächsische Kurfürst, der König von Polen gewesen ist, oder der hannoveranische Kurfürst oder genauer gesagt der Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg mit Hannover als Residenz. Die waren ja seit 1714 ja auch Könige von England, Schottland, also Großbritannien. Und das ist ja, wie gesagt, gerade das Problem. Also standen natürlich auch immer Auseinandersetzungen, dass man auf der einen Seite, also als preußischer König, geneigt war, europäische Politik zu betreiben. Das heißt also, sich auf Augenhöhe mit anderen europäischen Potentaten, also sei es etwa dem König von Schweden, von Dänemark, den englischen Königen, Spanien, Portugal und so weiter, hier zu bewegen. Auf der anderen Seite war man aber auch eingebunden in das doch sehr komplizierte Prozedere des politischen Systems des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Denn wie gesagt, auch ein Friedrich der Große, er war ja nach wie vor immer noch brandenburgischer Kurfürst. Und das sind natürlich mitunter auch, naja, ich sag mal, eigenartige Konstellationen oder zumindest konnten da auch entstehen, wenn also als zum Beispiel dann am Beginn des Siebenjährigen Krieges ja beraten wurde um die Frage eines Reichskrieges, einer Reichsexekution gegen den Friedensbrecher, der ja nun mal Friedrich war, in dem Moment, als er im August 1756 seine Truppen ohne Kriegserklärung dort hat in Sachsen, in Kursachsen einfallen lassen. Also, dass auf der einen Seite er sich natürlich gesehen hat als König von Preußen, der ja auch den Kriegsbeginn erklärt hat, eben hier mit einer Übermacht, einer Allianz, die ihm hier Böses wolle und dass er wollte gewissermaßen nur dieser Gefahr hier zuvorkommen mit dem Einfall in Sachsen. Aber auf der anderen Seite war er verpflichtet, als Kurfürst des Reiches im Falle eines solchen Friedensbruches selber ja Truppen zur Verfügung zu stellen. Das heißt also auch theoretisch hätte auch der brandenburgische Kurfürst, der nun mal identisch war mit dem preußischen König, er hätte ja auch sein Kontingent, so wie das ja in den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor immer wieder der Fall war, also zum Beispiel in den sogenannten Türkenkriegen oder wenn es Auseinandersetzungen mit Frankreich gegeben hatte, hätte er als brandenburgischer Kurfürst einen Teil seiner Truppen der Reichsarmee zur Verfügung stellen müssen. Aber da wäre natürlich eine ganz widersinnige Konstellation entstanden. Dann hätte praktisch der Kurfürst von Brandenburg gegen den König von Preußen Krieg führen müssen. Ne? Und das leuchtet dann natürlich ein, dass das natürlich überhaupt nicht ging und auch man das von ihm auch nicht verlangen konnte. Und demzufolge hat natürlich auch Friedrich, genau wie sein Vater, immer auch versucht, das Reich, das politische System des Reiches zu instrumentalisieren. Das ist etwas, was in der Forschung erst so in den letzten beiden Jahrzehnten verstärkt wieder in den Fokus gerückt wurde. Man hat ja lange Zeit gerade auch das Agieren Friedrichs des Großen vor allen Dingen als europäischen Monarchen versucht zu analysieren. Und gerade vor allem im Hintergrund, weil Preußen sich ja anschickte, nun als fünfte Großmacht in den Kreis wirklich der großen Player der europäischen Mächtepolitik aufzusteigen. Dabei hat man aber immer etwas außer Acht gelassen, dass auch ein Friedrich der Große immerhin auch noch ein Reichsfürst geblieben war und demzufolge auch immer Reichspolitik betrieben hat. Man hat sich da auch immer etwas blenden lassen von einer Strategie des Preußenkönigs, war ja auch ein begnadeter, heute würde man sagen, Marketing-Experte, der ja unheimlich viel auch schriftliche Zeugnisse hinterlassen hat, unter anderem auch seine Kommentare auch so zum politischen Zeitgeschehen, also ob das nun Memoiren waren, aber auch in Briefen, wo er sich geäußert hat zu bestimmten Dingen. Und da hat er zum Beispiel doch immer wieder seinen Spott und seinen Sarkasmus über dieses in seinen Augen doch morsche Gebäude dieses alten Reiches ausgelassen. Und daran hat man immer ablesen wollen, naja, das Reich spielte für den sowieso keine Rolle, aber ganz so war es nicht. Auch Friedrich der Große hat teilweise sehr virtuos versucht, auch das Reich für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Dazu gehörte zum Beispiel eine doch über weite Strecken recht erfolgreiche Klientelpolitik. Er hat es also versucht, vor allen Dingen im protestantischen Teil des Reiches unter den dortigen Dynastien, also vor allen Dingen unter den Anhaltinern, unter den Thüringen, unter thüringischen Fürstendynastien. Oder denken wir an Hessen-Kassel, also etwa der Landgraf, der hieß übrigens auch genau Friedrich II. Von Hessen-Kassel. Der war übrigens großer Verehrer vom Preußenkönig und hat ihn in vielen Bereichen adaptiert. Und auch bei der Landgrafschaft Hessen-Kassel spricht man auch von einer Art Militärmonarchie. Da war das Verhältnis da sogar zur Militär-Zivilbevölkerung noch ungünstiger als in Preußen. Aber das, wie gesagt, nur nebenbei bemerkt. Aber jedenfalls hat er es verstanden, durch diese Klientelpolitik auch bei Abstimmungsverhalten, bei den Sitzungen auf dem Reichstag, also im sogenannten Fürstenrat, auch versucht, immer eine Art pro-preußische Partei dort am Leben zu erhalten. Und man muss ja dabei immer beachten, dass ja für den Adel gerade des 18. Jahrhunderts militärischer Ruhm oder überhaupt die militärische Betätigung ja eigentlich so die Königsdisziplin war, wenn man also so eine Art Ranking der Freizeitbeschäftigung des europäischen Hochadels mal Revue passieren lässt, dann ist sicherlich der Militärberuf, also eine Militärkarriere, steht da sicherlich an der Spitze. Und demzufolge dienten sehr, sehr viele Angehörige deutscher Hochadelsgeschlechter in der preußischen Armee. Also man riss sich förmlich darum. Also in Friedenszeiten war es manchmal gar nicht so ohne weiteres möglich, da eine der begehrten Chargen zu erhalten. Also da gab es dann quasi dann schon Wartelisten. Und das ist also etwas, was man auch mit bedenken muss, dass die Preußenkönige über eine erfolgreiche Klientelpolitik sehr wohl verstanden haben, das Reich auch für ihre Interessen zu nutzen. Ein anderer Punkt ist natürlich, darf man auch nicht vergessen, es spielt nach wie vor die Konfessionsfrage. Das ist auch ein bisschen immer so in Vergessenheit geraten, weil man ja so bei der allgemeinen Periodisierung der Geschichte, also gerade der frühneuzeitlichen Jahrhunderte, da gibt es ja so diese klassische Periodisierung, da sagte man, naja, so von 1517, also Luthers Thesenanschlag bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges, das ist das sogenannte konfessionelle Zeitalter. Und danach begann dann eben ja das die Epoche des Absolutismus, der Aufklärung bis hin zu den Revolutionen. Solche Schematisierungen leiden aber mitunter darunter, dass dann der falsche Eindruck entsteht, dass damit gewissermaßen das Strukturmerkmal der vorhergehenden Epoche damit jetzt völlig aus der Welt sei. Und so war es natürlich nicht gewesen. Natürlich gab es keine verheerenden Konfessionskriege mehr nach 1648, wie der Dreißigjährige Krieg zumindest in seinen Anfängen war. Aber der konfessionelle Faktor, der blieb natürlich auch nach 1648 immer noch evident. Und gerade innerhalb des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das ja nun mal geprägt war durch einen mehrheitlich evangelisch dominierten Norden und Osten und einen mehrheitlich katholisch dominierten Süden und Westen, da blieb natürlich auch diese konfessionelle Divergenz allgegenwärtig. Und es gab immer wieder noch natürlich unterhalb der Schwelle militärischer Konfrontationen, aber es gab im ganzen 17. und zum Teil auch noch im 18. Jahrhundert immer wieder in einzelnen Territorien konfessionelle Auseinandersetzungen. Und die boten natürlich immer wieder auch dem Reich und seinen Institutionen eine Plattform, um hier einzugreifen. Das wird auch heute in der Forschung ja mit als eine der großen Leistungen des Heiligen Römischen Reiches angesehen, dass man es hier durch ein sehr austariertes System, vor allen Dingen im Bereich der Reichsgerichtsbarkeit, erreicht hatte, dass man solche Konflikte eben versuchte, mehr oder weniger doch mit friedlichen Mitteln zu lösen. Aber wie gesagt, diese konfessionelle Programmatik, die blieb nach wie vor evident. Und auch diese Klaviatur wusste der Preußenkönig meisterhaft zu spielen. Denn durch den überraschenden Bündniswechsel am Vorabend des Siebenjährigen Krieges ist es ja zu dieser eigenartigen Konstellation gekommen, dass wir auf der einen Seite eine Allianz katholischer Mächte hatten, also in Gestalt von Frankreich, der österreichischen Habsburger Monarchie und Spanien, und auf der anderen Seite eben Preußen, das jetzt verbunden war mit, also Preußen eben evangelisch, verbunden war mit dem ebenfalls ja eher zum protestantischen Lager zählenden Großbritannien. Denn auch die Church of England, die anglikanische Kirche, gehört ja trotz natürlich ihrer Besonderheiten, aber ja doch zu dem großen Komplex eben der evangelischen Konfessionen innerhalb Europas. Ne? Also, und hier hat natürlich auch übrigens beide Seiten am Versuch, am Beginn des Siebenjährigen Krieges gerade diese Konfessionsproblematik nochmal so richtig auszuspielen. Ja, und gerade innerhalb des Reiches spielte das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also in einer Vielzahl von Flugschriften. Ja, auch der Siebenjährige Krieg war ja wirklich schon, kann man sagen, ja, schon so eine Art Propagandakrieg. Also hier spielte die öffentliche Meinung schon eine ganz andere Rolle als etwa noch 100 Jahre zuvor während des Dreißigjährigen Krieges. Und bei diesem Propagandakrieg, dem Krieg der Flugschriften, da wurde eben das Argument der Religion sehr stark thematisiert. Und die Gegenseite, also die österreichisch-französische Allianz, die ja, und gerade die österreichische Allianz, weil hier ja natürlich auch mit dem Kaiser an der Spitze ja auch das Reich ja involviert war, ne? Denn der Kaiser war ja der Gemahl Maria Theresias, Franz der Erste. Hier konnte man natürlich nun genüsslich auch den Überfall des evangelischen Preußen auf das evangelische Kursachsen ausschlachten. Ja, also das heißt, man konnte hier den Preußenkönig mit seinen eigenen Argumenten schlagen, weil Friedrich nämlich in seiner Argumentation sagte, ja, das wäre eine Verschwörung des katholischen Europa und auch der Papst würde dahinter stehen und die evangelische Bevölkerung des Reiches müsse jetzt hier zusammenstehen. Und da hat man natürlich nun ja auch durchaus zu Recht darauf hingewiesen von der Gegenseite, naja, aber wie verträgt sich das denn damit, dass der preußische König, respektive brandenburgische Kurfürst, sein evangelisches Nachbarterritorium, Kursachsen, immerhin ja das Mutterland der deutschen Reformationsbewegung, überfallen hat. Ja, und das hat natürlich die preußische Seite doch auch in erhebliche argumentative Schwierigkeiten gebracht.
Sie haben jetzt schon mehrmals angedeutet, der Siebenjährige Krieg wird für Preußen damit beginnen, dass man Sachsen angreift. Warum?
Letzten Endes war das für viele überraschend gewesen, also diese Art und Weise. Also ich sag mal, man wusste im Frühsommer 1756, dass etwas im Busche war, wie man das so landläufig sagte. Also, oder einen anderen Begriff aus der Machtpolitik des 19. Jahrhunderts hier mal anzuwenden. Es war schon so etwas wie eine Krieg-in-Sicht-Krise vorhanden. Also alle belauerten sich. Kurz zuvor sind ja diese Bündnisse geschlossen worden, ne, mit diesem ganz neuen, überraschenden, ne, wo jeder glaubte, den anderen übervorteilt zu haben. Friedrich glaubte, Maria Theresia überraschen zu können durch seine überraschende Koalition mit Großbritannien, dem Westminster-Vertrag vom Januar 1756. Und umgekehrt glaubte eben Maria Theresia und ihr Staatskanzler Kaunitz, den Preußenkönig überraschen zu können mit der überraschenden Allianz mit dem Französischen. Also das war mehr oder weniger klar, dass es nur jetzt darum ging, also wer jetzt hier nun den ersten Schritt vollziehen würde. Man war deshalb etwas zögerlich und belauerte sich, weil in diesen Bündnisverträgen sowohl Preußen mit Großbritannien als auch Österreich mit Frankreich, Russland kam ja dann später auch noch dazu auf österreichischer Seite, war aber zunächst immer nur die Rede davon, dass der Bündnisfall nur dann einträte, wenn der Vertragspartner angegriffen wird. Also es handelte sich um Defensivallianz. Das heißt, keiner wollte jetzt sich von sich aus der Deckung wagen. Obwohl natürlich alle Mächte, und da ist sich die Forschung ja nun doch ziemlich einig, bereit war zum Losschlagen und auch teilweise sehr genau konturierte Kriegsziele hatte. Also Österreich ist völlig klar, da ging es um die Revision des Dresdner Friedens, also dass Schlesien wieder zurückkommen sollte zu Österreich. Von russischer Seite aus war es vor allen Dingen, damals stand die Westausdehnung und vor allen Dingen der Blick hier Baltikum, vor allen Dingen auch Ostpreußen. Hier war man eventuell bereit, hier auch mit zu Tauschgeschäften dort. Also man wollte auf alle Fälle die Grenze weiter in Richtung Westen verschieben. Und von preußischer Seite, auch Friedrich hat in mehreren Schriften, einige gehen schon sehr weit zurück, also nicht erst am Vorabend des Siebenjährigen Krieges, hat auch seine Ambitionen sehr deutlich gemacht. Und zu diesen Ambitionen gehörte eben dem sogenannten Westpreußen, also jener Landesteil, der damals ja zu Polen gehörte, der zwischen Pommern, also Hinterpommern, das ja schon zum Königreich Preußen gehörte, und Ostpreußen lag. Also das später, dieser sogenannte polnische Korridor dann, das stand gewissermaßen so auf seiner Agenda und zum Zweiten eben auch Sachsen. Aber das war zunächst immer so formuliert, so dieser Begriff eben praktisch schon von politischen Träumereien. Na, also nach dem Motto, naja, Sachsen würde unser Staatsgebiet doch abrunden. Das hängt aber vor allen Dingen auch damit zusammen, weil die damalige Grenze zwischen Preußen und Sachsen ja viel dichter an Berlin praktisch ranging dort. Das kann man sich also nicht vorstellen, also heute die heutige territoriale Struktur der Länder Brandenburg und Sachsen spiegelt ja in etwa das wider, was erst nach dem Wiener Kongress 1815 passierte, wo ja große Teile Sachsens an Preußen abtreten. Damals verlief die brandenburgisch-sächsische Grenze teilweise so etwa so 60, 70 Kilometer von der preußischen Hauptstadt, also von Berlin entfernt. Es gab einige sächsische Enklaven, die etwa nur 25 Kilometer von Potsdam, also der preußischen Nebenresidenz, entfernt lagen. Also da war schon immer auch so etwas wie so ein gewisses Bedrohungsszenario da. Und man muss auch immer ein bisschen aufpassen, weil diese Lesart findet man ja auch manchmal, dass Sachsen eigentlich schon, naja, ich sag mal schon zu Zeiten des Soldatenkönigs, so seit den 1720er, 30er Jahren, ja, immer so ein bisschen randständige Macht dargestellt wird und man eben von Anfang an Preußen als die waffenstarrende Großmacht dort konstruiert. Ganz so war es nicht. Doch in den 1720er und 30er Jahren gehörte Kursachsen, da regierte ja noch August der Starke, doch zu denen, Mächten, die auch durchaus ein beeindruckendes militärisches Potenzial in die Waagschale werfen konnten. Ich erinnere nur daran, dass die größte Militärschau des 18. Jahrhunderts, die fand nicht etwa in Preußen statt oder in Frankreich, wie man erwarten könnte. Nein, das war in Sachsen. Das war das berühmte Zeiteiner Lager 1730 in der Nähe von Riesa, an der Elbe, und wo also die gesamte kursächsische Armee in Anwesenheit von mehreren europäischen Monarchen und vielen deutschen Reichsfürsten ihre Kampfkunst dort in zahlreichen Manövern dort vorgeführt hatte und wo auch der damalige preußische König, also Friedrich Wilhelm I., sich äußerst beeindruckt gezeigt hatte. Ja? Also man darf nicht davon ausgehen, so ungefähr, naja, Preußen waren schon immer so diejenigen, die da auf Platz 1 spielten und vor der alle anderen da Angst hatten. Die preußische Armee war ja auch während der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. hatte ja so gut wie keine Kampfeinsätze gehabt. Und die Überraschung kam ja dann erst wirklich mit den beiden schlesischen Kriegen dann ab 1740 mit dem jungen neuen preußischen König. Nochmal zurück hier zu Sachsen. Friedrich wusste auf alle Fälle, und es gab ja auch damals schon so etwas wie eine Art Geheimdienst. Er wusste natürlich durchaus von den Vorkehrungen der Gegenseite, also die Frage der Aufrüstung, der Truppenzusammenziehungen, dass da etwas vorbereitet war und ging nun davon aus, dass gerade auch, weil er nun erfahren hatte, dass zu befürchten war, dass er einer Allianz aus drei Großmächten gegenüberstehen könnte, nämlich Österreich, Frankreich und Russland. Schweden kam natürlich dann auch noch dazu, aber war natürlich zu dem Zeitpunkt keine Großmacht mehr. Und das war natürlich die Sorge bei ihm am größten. Und die anderen Kabinette, die anderen Höfe in Europa, die haben natürlich da schon richtig kalkuliert, dass sie gesagt haben, naja, wenn einer hier nervös wird, dann wird es wohl der Preußenkönig sein. Weil er natürlich gerade auch mit Blick auf die Erfahrung der ersten beiden schlesischen Kriege davon ausging, dass er nach Möglichkeit nur einen kurzen Krieg führen muss. Das hat er bereits da in seinen sogenannten Generalprinzipien ja mal formuliert, ne, wo es da wirklich heißt, unsere Kriege kurz sein müssen, maßen es uns nicht konveniere, die Sachen in die Länge zu ziehen, weil ein langwieriger Krieg das Land depüplieren, also entvölkern und unsere Ressourcen aber erschöpfen würde. Ne, und deshalb hat er ja auch in den ersten beiden, also der erste schlesische Krieg, der hat da 1740, dann hat er 41 schon wieder einen Waffenstillstand geschlossen, dann hat er wieder losgeschlagen, 42 hat er sich komplett zurückgezogen, hat seinen damaligen Bündnispartner Frankreich im Stich gelassen, 44 kam er dann wieder auf den böhmischen Kriegsschauplatz, ne? Und also man sieht hier doch ein gewisses Muster, nach Möglichkeit kurze Kriege dort durch eine schnelle Schlachtentscheidung hier sich wieder danach anschließend eben zurückzuziehen. Und so kalkulierte er eben auch hier. Und er begründete diesen Einmarsch in Sachsen eben damit, dass er ja Kunde bekommen hätte, eben durch Agenten, dass Sachsen im Bunde mit Maria Theresia stünde und selbst auch aufrüsten würde gegen Preußen, was natürlich so überhaupt nicht stimmte. Und auch als man nachher ja Dresden besetzt hatte und hier da auch im Schloss gesucht hat, hier im sächsischen Archiv, hat man, wie gesagt, zwar Dokumente gefunden, aber die waren natürlich in keiner Weise diesen Einfall preußischer Truppen hier im August 1756 rechtfertigen können. Das waren lediglich Briefe, die über die Verhandlungen etwa zwischen Österreich und Russland dort oder Österreich und Frankreich, darüber haben die Auskunft gegeben, aber nicht darüber, dass Sachsen nun hier unmittelbar einen aggressiven Akt gegenüber Preußen planen würde. Letzten Endes lag diesem Einfall in Sachsen oder überhaupt dem Kriegsbeginn von preußischer Seite eine Überlegung Friedrichs zugrunde, die er bereits schon als Kronprinz in seiner berühmten Schrift des Anti-Machiavell formuliert hatte, nämlich es wäre besser, also wenn man sich einer Übermacht gegenübersehe und eine Aggression unmittelbar bevorstünde, dann wäre es besser, so wie er formulierte, dieser Gefahr oder diesem Gegner zuvorzukommen, als sich zuvorkommen zu lassen. Und daraus ist ja dann eben diese berühmte These ja auch und dieses Paradigma des Präventivkrieges erwachsen. Das ist ja dann quasi, ja, kann man sagen, zur Pflichtlektüre ja überhaupt künftiger Generalstabsausbildung und gerade eben, wie gesagt, in der preußisch-deutschen Militärgeschichte geworden. Also diese Präventivkriegführung, ne, gerade zum Beispiel auch dann am Vorabend des Ersten Weltkrieges spielte das ja bekanntlich ja auch wieder eine Rolle, ne, wo man sich dann also in einer ähnlich bedrohlichen Situation gesehen hatte und der Meinung war, ja, man müsste eben durch kurze, heftige Schläge dem Gegner eben hier schachmatt setzen, um es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, hier in eine ungünstige Situation zu kommen. Ja, bei Sachsen kommt natürlich noch etwas anderes hinzu. Man hätte ja auch sagen können, ja, wenn er sich durch Österreich bedroht fühlte, durch Maria Theresia, hätte ja auch ein Einmarsch in Böhmen. Also es gab ja eine gemeinsame Grenze zwischen Schlesien, also die schlesischen Provinzen Nieder- und Oberschlesien standen ja damals unter preußischer Herrschaft und die hatten ja eine gemeinsame Grenze eben zu Böhmen und das wäre ja auch, also da hätte er zumindest sich nicht des Vorwurfs aussetzen müssen, er greift hier ein zumindest formell ja neutrales deutsches Reichsterritorium an. Aber hier kam noch etwas anderes hinzu. Ich sagte ja vorhin, dass Sachsen neben Westpreußen bei diesen politischen Träumereien Friedrichs ja auch einen ganz wichtigen Part einnahm. Es war vor allen Dingen diese Wirtschaftskraft, auch der Bevölkerungsreichtum und damit eben die Steuerkraft eben praktisch, das Steuervolumen, was Sachsen aufbringt, das Friedrich natürlich besonders reizte und lockte und hier eben unabhängig jetzt von dem konkreten Kriegsbeginn 1756, aber dass der Blick auf Sachsen doch schon längere Zeit bei ihm immer wieder eine Rolle spielte. Und man kann es ja dann auch beobachten, während des Verlaufs des Siebenjährigen Krieges, wo ja Sachsen fast kontinuierlich, also seit 1756 bis zum Friedensschluss, also große Teile Sachsens ja kontinuierlich dauerhaft durch preußische Truppen besetzt wurden. Und ein großer Teil der preußischen Kriegsfinanzierung aus den besetzten Gebieten geholt wurde. Also wenn man von etwa diesen 140 bis 150 Millionen Reichstaler, die die Kriegskosten also für Preußen bedeutete, kamen ja etwa 50 Millionen, also etwa ein Drittel aus den besetzten Gebieten. Das war vor allen Dingen Sachsen. Kamen natürlich auch andere, also vor allen Dingen die mecklenburgischen Herzogtümer. Aber aus Sachsen hat man natürlich den Löwen herausgeholt. Also dass man eben wirklich hier so deutlich sagen muss, ohne diese dauerhafte Besetzung Sachsens und diese Auspressung Sachsens hätte Preußen den Krieg finanziell, wirtschaftlich überhaupt nicht durchgehalten. Und dafür spricht ja auch dieser zynische Satz, den Friedrich ja mal geprägt hatte, Sachsen wäre wie ein Mehlsack, so oft man raufschlägt, es kommt immer noch was raus.
Wir wollten uns in dieser Folge auf Preußen konzentrieren. Dennoch, für den Kriegsausbruch an sich ist ja auch der Blick nach Europa und in die Welt wichtig. Welche zentralen Ereignisse, Konflikte müssen wir kennen, um den Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs und die daraus entstehende Konfliktlage mit den verschiedenen Bündnissen zu verstehen?
Beim Siebenjährigen Krieg handelt es sich ja, das ist auch die Lesart in neueren Publikationen, um den quasi Ersten Weltkrieg in der Geschichte. Allerdings Erster Weltkrieg, Erster hier natürlich klein geschrieben, weil Erster Weltkrieg jetzt groß als Eigenname, der ist ja nun ein für alle Mal festgesetzt hier für den Krieg von 1914 bis 18. Aber diese Bezeichnung des Siebenjährigen Krieges als Ersten Weltkrieg in der Geschichte ist durchaus legitim, weil dieser Krieg eben global geführt wurde, auf allen drei Ozeanen und bis auf Australien auch auf allen Kontinenten. Also auf dem amerikanischen Doppelkontinent, in Afrika und auch in Asien. Und das ist auch insofern natürlich ja von Belang, weil die Rezeption des Siebenjährigen Krieges in der Geschichtsschreibung der verschiedenen Staaten der Welt auch differiert. Also etwa, um auf die beiden Mächte kurz einzugehen, die ja nun verantwortlich sind, dass für diese globale Ausweitung dieses Konfliktes, nämlich Großbritannien und Frankreich, dort spielen etwa die Vorgänge auf dem mitteleuropäischen Kriegsschauplatz, also hier innerhalb vor allen Dingen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, also das, was wir als Siebenjähriger Krieg kennen, eine eher marginale Rolle. Da ist es eben praktisch eher der Kampf um die Vorherrschaft in Nordamerika. Hier zeichnete sich ja seit Beginn der 1750er Jahre zwischen den beiden dortigen oder den vor allen Dingen dort agierenden Spanien, hat zwar auch da noch mitgemischt, aber spielte zu dem Zeitpunkt nur noch eine untergeordnete Rolle, aber vor allen Dingen zwischen Großbritannien und Frankreich. Hier wurden die Konflikte immer gravierender, weil nämlich auf der einen Seite von britischer Seite aus die Ost-West-Ausdehnung, also von Seiten der sogenannten Neuengland-Kolonien, weiter in Richtung Westen, auch wie gesagt, dieser Auseinandersetzung eben hier auch mit den dortigen Indianerstämmen um neue Siedlungsgebiete. Auf der anderen Seite natürlich wurden ja gerade eben hier in diesem Konflikt mit Frankreich haben ja beide Mächte, sowohl Frankreich als auch Großbritannien, verschiedene Indianerstämme auch für sich kämpfen lassen. Denn die Truppenpräsenz war ja da noch nicht so stark. Also Frankreich hatte da bei weitem nicht so viele Truppen etwa in Nordamerika wie etwa hier auf dem mitteleuropäischen Kriegsschauplatz. Aber diese Ost-West-Ausdehnung des britischen Kolonialreiches in Nordamerika stieß immer mehr sich an den Interessen der französischen Seite. In Frankreich war es ja so gewesen, dass man hier auf der einen Seite einen Schwerpunkt hatte, dem Gebiet etwa oder des heutigen, also vor allen Dingen des östlichen Kanada, und auf der anderen Seite dann eben, wie gesagt, in südlicher Richtung etwa Bereiche von Louisiana. Das heißt also, diese französische Nord-Süd-Ausdehnung konkurrierte immer mehr mit der britischen Ost-West-Ausdehnung, sodass es hier etwa im Ohio-Tal oder auch im Bereich der sogenannten Great Seas, der sogenannten großen Seen, immer wieder zu militärischen Konflikten kam. Und was man eben auch zeitweise an den anderen europäischen Höfen, also gerade auch in Wien oder in Berlin, Potsdam, eben nicht so von Anfang an so verstanden hatte, dass eben aus der Perspektive Londons und der Perspektive des französischen Hofes in Versailles diese kolonialen Interessen eine immer höhere Wertigkeit erhielten als das, was auf dem Kontinent passierte. Also mit anderen Worten wäre es so, ich sag mal, 50 Jahre zuvor hätte man wegen eines Konfliktes, dass da also zwei kleinere Einheiten, französische und britische Einheiten, sich da irgendwo da in Nordamerika da bekriegen, hätte man hier auf dem mitteleuropäischen Raum deshalb hier keinen Konflikt vom Zaun gebrochen. Ja, oder hätte hier vielleicht irgendwelche Bündniskonstellationen anders gewertet. Das war aber jetzt, wie gesagt, anders. Also sowohl aus der Sicht und vor allen Dingen gerade auch des Londoner Parlaments, vor allen Dingen des House of Commons, spielten diese kolonialen Interessen, weil da standen ja handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter, die hatten ein wesentlich höheres Gewicht als etwa das Engagement Großbritanniens hier in Mitteleuropa. Aber Großbritannien war eben verwundbar gewesen in Mitteleuropa durch diese Personalunion mit dem Kurfürstentum Hannover. Das schmeckte nicht allen Leuten so. Es gab viele britische Politiker, die das eher die sich lieber heute als morgen davon getrennt hätten, weil das wirklich nur als Ballast angesehen wurde und man wollte sich ja eigentlich gar nicht so sehr da engagieren. Aber es war ja immerhin der Monarch da. Der Monarch, der ja aus dieser hannoveranischen Dynastie stammte, ne, und zu dem Zeitpunkt regierte George II. Und der hat natürlich sehr wohl, der ist auch ganz demonstrativ, als so der Krieg dort immer mehr heranrückte und damit eben auch die Gefährdung Hannovers durch Frankreich ja akuter wurde, ist der auch ganz demonstrativ dann auch mal hingereist, ne, und hat dort in Hannover dann auch sich eine Zeit lang aufgehalten. Ne? Also Hannover war gewissermaßen die verwundbarste Stelle Großbritanniens. Und gerade weil Großbritannien ja im Vergleich zu Frankreich auf dem Kontinent ja über relativ wenige Truppen verfügte, ne? Wie überhaupt, ich sag mal so, ein stehendes Heer, ein Landheer in Großbritannien ja auch nicht so, auch dieser Tradition ja auch nicht so gestanden hatte. Ne? Ja, also das hängt auch zusammen mit den ganzen Erfahrungen des Cromwellschen Lord Protektorats und dass gerade zum Beispiel etwa die Tories immer wieder gefordert hatten, eher eine zurückhaltende Außenpolitik und diese Forderung No Standing Army, also kein stehendes Heer. Also man sagte immer, Großbritannien ist in erster Linie eine Seemacht und es muss die Marine, die muss ausgerüstet werden und die muss kampfstark sein. Das andere, wie gesagt, das ist sekundär. Aber man wusste eben, gerade auch in den ersten beiden Schlesischen Kriegen, wo Großbritannien ja damals auf Seiten Maria Theresias gestanden hatte, wusste man natürlich, also wie verwundbar man war. Ne? Und das war auch mit der Hauptgrund ja überhaupt, weshalb man von britischer Seite dann am Vorabend des Siebenjährigen Krieges auf den Preußenkönig zugekommen ist. Denn man hatte genau mitbekommen, dass das Verhältnis zwischen Frankreich und Preußen, die ja in den ersten beiden Schlesischen Kriegen der 1740er Jahre Allianzpartner waren, dass sich hier das Verhältnis doch merklich abgekühlt hatte. Und Friedrich eben nicht bereit war, auf bestimmte Forderungen auch hier Frankreichs einzugehen und umgekehrt auch Frankreich dem Preußenkönig immer die kalte Schulter gezeigt hatte, weil er natürlich ja auch bestimmte Interessen hier verfolgte. Und demzufolge hatte man eben versucht, hier den Preußenkönig an sich zu ziehen, wohl wissend, dass man damit ja auch Frankreich einen traditionellen oder einen ehemaligen Bündnispartner abspenstig machen würde.
Einen Akteur der europäischen Geschichte habe ich bis jetzt noch nicht so viel gehört, zu dem ich auch noch nachfragen wollte. Und das ist Russland, der größte östliche Nachbar Preußens. Wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten einzuschätzen?
Ja, das Verhältnis zu Russland, naja, ich sag mal so, war ambivalent gewesen. Auf der einen Seite wusste man, und das ist eigentlich schon in einer relativ langen Tradition, es ist ja bekannt, dass zum Beispiel der Vater Friedrichs des Großen, also der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., hatte ja eine recht enge Bindung an den russischen Zaren, an Peter I. gehabt. Also da ist auch so etwas, die haben sich ja auch häufig, also auch persönlicher getroffen. Also da ist wirklich so etwas, also heute würde man sagen, so eine Art Männerfreundschaft auch entstanden, weil die auch viele gemeinsame Interessen hatten, also gerade im militärischen Metier, im Bereich der Jagd. Aber auch Peter der Große war ja ein sehr praktisch veranlagter Mensch, der also gerade auch so für technisches Know-how sich begeistern konnte und gerade im Zusammenhang mit diesem Crashkurs in Sachen Modernisierung, dass er ja der damaligen russischen Gesellschaft oder dem russischen Staat unterzogen hatte, war er natürlich immer, wie gesagt, sehr begierig da auf Erfahrungen aus Mittel- und Westeuropa und knüpfte demzufolge da auch viele Kontakte. Also von daher gab es da erstmal recht gute Beziehungen zwischen Preußen und Russland, die eben, wie gesagt, auch zusammenhingen mit der persönlichen Sympathie der beiden Monarchen. Nach dem Tode Peters I. 1725 kam es in Russland allerdings zu, naja, doch mehr oder weniger auch instabilen Verhältnissen. Also das ist immer wieder mal zu kurzzeitigen Regierungen kam. Also 1725 Peter tot, 1727 dann hatte seine damalige Frau dann noch für 2 Jahre die Geschäfte geführt. Dann kam dann Peter der Zweite, dann die Regierungszeit von Anna. Anfang der 1740er Jahre so etwas wie eine Art Palastrevolution, aus der dann jene Zarin hervortrat, die ja dann auch eine der erbittertsten Gegnerinnen Friedrichs des Großen werden sollte. Das war auch eine Tochter aus der zweiten Ehe von Zar Peter dem Großen, das war dann Elisabeth Petrovna, die seit 1741 Zarin war. Und hier muss man sagen, dass sich im Verlauf der 40er Jahre das Verhältnis zwischen Russland und Preußen verschlechtert hatte. Das hing zusammen teilweise auch mit persönlichen, wie das ja so häufig ist, ja, aber das darf man ja auch nicht unterschätzen. Genauso wie mitunter auch das Zusammengehen von Staaten damals auch zurückgeführt werden kann auf die persönliche Begegnung auch, also den Charakter auch der individuellen Beziehung zweier Monarchen. So ist es umgekehrt natürlich auch, dass hier auch gewisse Antipathien eine Rolle spielen. Ja, denn wir müssen uns immer vor Augen halten, zwar spricht man damals schon vom sogenannten Europa der Staaten, aber es handelt sich dabei ja immer auch noch um das Europa, also eines Europa, das man verstehen kann, auch als eine Art Société de Princes, also eine Art Gesellschaft der Fürsten. Also wie so eine Art Großfamilie muss man sich das vorstellen. So hat es ein französischer Historiker mal so schön formuliert. So dass eben hier doch in der Regel, und zumindest in Russland und Preußen war das ja der Fall, es waren ja die Monarchen, die ja das letzte Wort hatten. Und wenn eben hier Antipathien vorhanden waren, und das war im Falle von zwischen Elisabeth und Friedrich, und gerade Friedrich der Große hat sich ja viele Leute auch zu Feind gemacht durch seinen unnachahmlichen Sarkasmus und seine zynischen Kommentare, die zwar manchmal ja inkognito irgendwo erschienen, aber die hellsichtigen Leute in Europa wussten natürlich an den Höfen immer, wer dahinter stand. Also jedenfalls war das gegenseitige Bild, die gegenseitige Wertschätzung zwischen der Zarin und Friedrich war nicht allzu hoch. Hinzu kam, dass der damals wichtigste Minister am Zarenhof, ein gewisser Bestuzhev, das war auch ein erklärter Preußenfeind. Manche schreiben direkt da sogar eine Art Preußenhasser gewesen. Ne? Also das heißt, auch am russischen Hof gab es ja immer verschiedene Fraktionen, ne? Genau wie es immer am russischen Hof mal eine pro-britische oder pro-französische oder pro-habsburgische Fraktion gab, die damit auch immer versuchten, eine bestimmte außenpolitische Linie durchzusetzen. So war das eben in diesem Falle auch, dass hier eine, gerade die Leute, die eher auf einen aggressiven Kurs gegen Preußen setzten, in dieser Zeit, in den 1740er Jahren sehr stark waren. Und gerade das Agieren Preußens in den ersten beiden Schlesischen Kriegen, wo Preußen ja nun es vermocht hatte, gegen Widerstände in einem zweimaligen Anlauf, also im ersten und im zweiten Schlesischen Krieg, diese Provinz Schlesien zu behaupten, da schrillten natürlich in St. Petersburg die Alarmglocken. Man tat sich schwer damit, einen solchen Newcomer in unmittelbarer Nachbarschaft zu wissen. Ja, also gerade dieses Erstarken Preußens durch den Besitz Schlesien. Und Schlesien war ja nicht irgendeine Provinz, sondern auch hier ist es jetzt mittlerweile Konsens in der Forschung, dass man sagt, dass Preußen eigentlich erst durch den dauerhaften Besitz Schlesiens in den Stand gesetzt werden konnte, nun sich zu einer Großmacht zu mausern und damit überhaupt auch den Siebenjährigen Krieg überhaupt auch durchzuhalten. Denn bei Schlesien handelte es sich um eine Provinz, die eben nicht nur vergleichsweise bevölkerungsstark war, sondern auch über entsprechende Ressourcen, also Bodenschätze, aber auch über eine entwickelte Gewerbestruktur verfügte. Ja, also es war vor allen Dingen das Erstarken Preußens in den 1740er Jahren, dass die antipreußische Fraktion am Zarenhof in St. Petersburg gewissermaßen Argumentationshilfe lieferte. Und demzufolge musste man dann auch von Seiten Maria Theresias, also damit eben der habsburgischen Diplomatie, nicht lange betteln, damit man eben auch Russland hier auf seine Seite ziehen könne. Und das passierte dann auch. 1757 bekam Russland dann auch, trat in die Allianz ein. Und seit dem Zeitpunkt sah sich der Preußenkönig eben wirklich einer erdrückenden Übermacht gegenüber. Das Russlandbild Friedrichs, naja, das ist auch etwas schwierig. Auf der einen Seite fürchtete er Russland. Es war vor allen Dingen natürlich dieses, ja, auch dieses schier Unbekannte. Man muss ja auch dazu wissen, man hat sicherlich schon einiges in Erfahrung gebracht, Russland. Also die Kenntnisse über Russland waren schon wesentlich besser als noch 100 Jahre zuvor. Aber es war immer noch von allen Akteuren in der europäischen Mächtepolitik immer noch die Macht gewesen, die sich am schwierigsten einschätzen ließ, wo man auch am meisten Probleme hatte, hier irgendwelche Prognosen vorzunehmen. Na, und so ging es eben Friedrich auch. Also er fürchtete Russland. Es war vor allen Dingen dieses Unkalkulierbare, sowohl was das politische Agieren, aber vor allen Dingen auch, was die Frage der Ressourcenabschöpfung anbelangte. Man wusste, es handelt sich um ein Land mit unermesslichen Weiten und demzufolge auch, was die Bevölkerung anging. Auf der anderen Seite war bei Friedrich aber auch immer eine Verachtung da gewesen. Eine Verachtung, also in seinen Augen waren das eben, naja, fast noch Barbaren gewesen. Und das zeigte sich vor allen Dingen gerade auch in der unterschiedlichen Behandlung, auch in der unterschiedlichen Art und Weise des Aufeinandertreffens in Kampfhandlungen, also speziell in Schlachten. Und eine tritt ja hier da ganz besonders in den Mittelpunkt, gibt hier die Schlacht bei Zorndorf im August 1758, wo Friedrich zwar einen sehr mühsam errungenen Sieg errang, aber letzten Endes er auch schockiert war, also gerade über die Verbissenheit, wie die russischen Soldaten dort kämpften. Und auf der anderen Seite aber auch war das eine Schlacht gewesen, die überhaupt zu den verlustreichsten Schlachten überhaupt gehörte im 18. Jahrhundert. Aber die Art und Weise, wie man hinterher da umgeht, da wurden ja so gut wie keine Gefangenen gemacht. Also die sind da wirklich dann über das Schlachtfeld gezogen und haben die halb noch lebenden russischen Verwundeten, also haben die preußischen Soldaten, die wurden da eben wirklich mit Bajonett dann eben abgestochen. Und dieser Hass praktisch dort, der auch damit erklärt wurde, wie kurz zuvor wiederum die russische Armee etwa in Küstrin, also in dieser preußischen Festung und in der Neumark, also das brandenburgische Gebiet östlich der Oder, eben gehaust hätten. Hier sind es vor allen Dingen die Kosakenverbände, die eine sehr grausame, sehr brutale Kriegführung eben an den Tag legen. Ja. Also das Verhältnis zu Russland war schon etwas anders gewesen im Vergleich etwa zu Frankreich oder zu Österreich. Also hier bewegte man sich eher, um das mal so salopp zu formulieren, das war gewissermaßen so der eigene Club gewesen. Da sind so die gleichen Wertmaßstäbe, die gleichen kulturellen, ähnliche Mentalitäten, ähnliche kulturelle Traditionen. Aber mit dieser östlichen Großmacht, da sah die Sache eben dann doch ein bisschen anders aus. Ne? Und das war auch eine der großen Erfahrungen Friedrichs, die auch seine Politik nach 1763, nach dem Siebenjährigen Krieg immer wieder prägten. Das war also wirklich diese große Furcht vor Russland. Und demzufolge hat er dann, man musste ihn da auch gar nicht lange bitten, dass er dann 1764 von Seiten der neuen russischen Zarin Katharina II. Einen Vertrag dann abgeschlossen wurde. Das hieß allerdings auch, dass sich Preußen nach 1763 jetzt dauerhaft auch doch so in eine gewisse Abhängigkeit Russlands begeben hatte. Ne? Denn wenn man sich die Mächtekonstellation nach 1763 anschaut, ja, Preußen ist zwar nun unwiderruflich aufgestiegen in den Kreis der Großmächte, aber Russland hat auch an Statur gewonnen. Und Russland war zum Beispiel auch die Macht gewesen, die, um jetzt den Blick weiter etwas in die Zukunft zu richten, die etwa nach einem erneuten Waffengang zwischen Preußen und Österreich, nach dem sogenannten Bayerischen Erbfolgekrieg, ist Russland dann zu einer der Garantiemächte der Friedensordnung innerhalb des Heiligen Römischen Reiches aufgestiegen. Nicht bis dahin waren das ja Schweden und Frankreich, also nach dem Westfälischen Frieden, nach dem Dreißigjährigen Krieg. Schweden hat aber nun schon seit langer Zeit seine Rolle als Großmacht ja ausgespielt. Demzufolge war auch die Funktion einer Garantiemacht dann eben doch obsolet geworden. Aber jetzt, hier Ende der 1770er Jahre, schickte man sich an, eine solche Aufgabe eben Russland zu übertragen, ne? Und auch etwa diese ganze Politik der verhängnisvollen Teilungen Polens, die ja auch unmittelbar nach dem Siebenjährigen Krieg, also 1772, ja dann einsetzte, auch das hätte Friedrich niemals wagen können, ohne dass er dafür grünes Licht oder sogar auch die Anregung von Seiten der russischen Zaren eben bekommen hätte. Ne? Und ja, nur noch ein Zitat von Friedrich zu bringen, das auch so seine Haltung zu Russland ja mehr oder weniger auch zu illustrieren vermag. Er sagte auch mal, naja, Russland ist praktisch dort wie ein Bär, also schwerfällig meinte er damit, wie ein Bär. Er braucht, wie gesagt, recht lange, um in Bewegung zu kommen. Aber wenn er erst einmal von der Kette gelassen, ist es schwer, ihn wiederum zu zähmen. Ne? Und das hat er ja teilweise ja auch unmittelbar oder vielmehr die Bevölkerung ja auch erfahren, denn etwa die Provinz Ostpreußen ist seit 1757, also seit dem Eingreifen Russlands, und hier gab es ja auch die Schlacht zwischen Russland und Preußen in der Schlacht bei Großjägerndorf im Sommer 1757, diese Provinz Ostpreußen war bis zum Ende des Krieges mehr oder weniger russisch besetzt. Ne? Und Ostpreußen stand im Übrigen auch auf der Agenda der russischen Politik. Also jene Fraktion, die ja da recht stark war, ne, also gegen Preußen gerichtet, die hatten also sehr, sehr weitgehendes Programm. Ne? Also das teilweise, also bis hin zur Aufteilung Preußens, also eine Art Zerstückelung ging. Also man hatte da teilweise recht große Maximalforderungen. Aber auf alle Fälle sollte Ostpreußen eben von Königreich Preußen eben abgetrennt werden. Ne? Ja, zu Russland ist natürlich dann auch zu erwähnen, und das wird ja häufig dann auch immer in Verbindung gesetzt, ja mit dem Fakt, dass Preußen dann letzten Endes trotz der Tatsache, dass es ja mehrfach so an den Rand des Ruins gedrängt war, gerade so in der zweiten Hälfte des Siebenjährigen Krieges, dass es dann aber eben letzten Endes doch noch mit einem blauen Auge davongekommen ist, wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass es ja im Januar 1762 zu einem Thronwechsel in Russland kam. Also die Zarin Elisabeth starb und der Nachfolger, sie hatte ja, wie gesagt, selber keine Kinder, aber das war eben vorher schon so festgelegt worden, dass hier ihr Neffe Peter, jemand, der aus einer deutschen Fürstendynastie stammte, Holstein-Gottorp, einem norddeutschen Territorium, das allerdings zu jenem Zeitpunkt da gerade von Dänemark annektiert war. Er war als Nachfolger vorgesehen, lebte zu dem Zeitpunkt auch schon in St. Petersburg. Und von ihm war bekannt, dass er ein großer Verehrer Friedrichs des Großen war. Also eine Verehrung, die so weit ging, dass er alles, was eben hier mit Preußen zusammenhing, gerade war auch im militärischen Bereich, aber eben zum Beispiel auch die Reformtätigkeit, nicht? Denn man darf ja nicht vergessen, Friedrich der Große gehörte ja auch zur Gruppe der sogenannten aufgeklärt absolutistischen Monarchen in Europa. Und im Übrigen auch dieser Peter, der dann im Januar 1762 als Peter der Dritte auf den Zarenthron kam, auch er war jemand gewesen, der durchaus, wenn er denn länger Zeit gehabt hätte zum Regieren, auch versucht hätte, eine Reihe solcher Reformen in Russland durchzusetzen. Aber wie dem auch sei, er war jedenfalls ein großer Preußen-Fan, würde man salopp formulieren können, hat teilweise sogar sich auch mit preußischen Uniformteilen eben bekleidet. Und eine seiner ersten Regierungsmaßnahmen bestand eben darin, Russland aus der gegnerischen Allianz rauszuholen. Also es ging sofort Befehle an die russischen Befehlshaber heraus, sofort die Kampfhandlungen einzustellen. Also, dass Russland dann eben hier einen neutralen Status einnimmt. Ja, und es gab sogar noch weitergehende Pläne. Im Juni 1762 hatte er dann sogar einen Bündnisvertrag mit Preußen aushandeln lassen. Das, was natürlich sehr, sehr viel Unmut, gerade unter den russischen Eliten am Hof, aber vor allen Dingen auch innerhalb des russischen Militärs hervorgerufen hatte. Nicht? Denn man kann sich durchaus vorstellen, dass man ja nun nicht, also ich meine, die haben ja nun auch unheimlich viele Opfer zu beklagen gehabt während des Krieges, ne? Alleine in der Schlacht bei Zorndorf, ne? Da sind ja insgesamt 30.000 Soldaten gefallen, dass man jetzt so einfach so über Nacht plötzlich hier den einen zum einzigen Gegner übergeht und mit dem gemeinsam jetzt kämpft gegen den bisherigen Bündnispartner Österreich. Ja. Jedenfalls ist es dazu allerdings dann nicht mehr gekommen, denn im Juli 1762, also gerade mal nach einem halben Jahr, ist dieser Zar durch eine Palastrevolution, hinter der auch seine Gemahlin stand, bei der es sich auch um eine deutsche Prinzessin handelte, Sophia Augusta von Anhalt-Zerbst, die stand also hinter dieser Verschwörung. Er wurde also abgesetzt und die Umstände sind nicht genau geklärt, aber jedenfalls ist er dabei auch zu Tode gekommen. Er ist da ermordet worden im Mitte Juli 1762 und seine Gemahlin, bekannt eben als Katharina II., wurde nun für die nächsten 34 Jahre neue russische Zaren. Sie hat, was Friedrich ja ursprünglich befürchtete, sie hat nicht den Kampf gegen Preußen wieder aufgenommen. Also sie hat die Neutralität beibehalten, aber sie hat natürlich sofort den Bündnisvertrag zwischen Russland und Preußen vom Juni 1762 sofort annulliert. Und dieses Ausscheiden Russlands aus der gegnerischen Allianz, die ist praktisch, oder dieses Ereignis ist dann praktisch so erhoben worden, auch so in einem Bereich, so ich sag mal so ein Vergleich, in eine Metapher, das Mirakel des Hauses Brandenburg. Wenngleich natürlich diese ursprüngliche Bezeichnung Mirakel des Hauses Brandenburg, ne, also es trifft zu, es ist in den Quellen überliefert, dass das auch hier wieder im Zusammenhang mit dem Regierungswechsel in Russland formuliert wurde. Aber die ursprüngliche Bedeutung des Mirakels des Hauses Brandenburg ist einem anderen Ereignis 2 Jahre oder 2,5 Jahre vorher zuzuschreiben, nämlich dieser für Preußen, ja, ich möchte sagen, desaströse Schlacht, nämlich der Schlacht von Kunersdorf. Am 12. August 1759. Kunersdorf liegt direkt an der Oder in der Nähe von Frankfurt, Oder, und wo also wirklich Friedrich da eine vernichtende Niederlage erleiden musste, weil er, was er eigentlich immer vermeiden wollte in den ganzen Jahren, aber da ist es dazu gekommen. Es gab eine Vereinigung russischer und österreichischer Kampfverbände. Und auch durch Fehler strategischer, aber auch taktischer Art von Seiten des Preußenkönigs kam es hier also eben wirklich zu einer krachenden Niederlage. Und der König hat dann mehrere Tage dann mit dem Gedanken gespielt, zurückzutreten, die Regierungsgeschäfte eben hier zu übergeben. Ja, sogar Suizidgedanken waren da angeblich im Spiel. Er hatte ja immer eine Giftkapsel bei sich gehabt. Aber das ist nicht das eingetreten, was er befürchtete, nämlich die siegreiche Allianzarmee marschiert jetzt direkt auf Berlin. Berlin ist ja nicht so weit entfernt, also gerade mal 80 Kilometer. Aber genau das ist nicht passiert, sondern hier ist etwas eingetreten, was quasi auch zu einem Strukturmerkmal von Koalitionskriegen gezählt werden kann. Bei Allianzen ist es ja häufig so, dass es immer schwierig erscheint, eine gemeinsame Linie zu finden. Hier sind unterschiedliche politische Interessen, also einmal der Höfe, in dem Falle also, wie das Kriegskabinett in Wien entscheidet, wie also die Konferenz in Petersburg entscheidet. Das ist das eine. Zum anderen aber auch bestimmte ehrgeizige Interessen, Eifersüchteleien, auch der militärischen Befehlshaber vor Ort. Und genau dazu ist es eben hier gekommen, nach Kunersdorf. Der russische Befehlshaber Saltykow war eben nicht bereit, so wie es ursprünglich gedacht war, gewissermaßen hier den Österreichern eben hier den Rücken frei zu halten. Er hatte Sorge getragen, dass er eventuell hier in Versorgungsschwierigkeiten geraten könnte, dass er sich zu weit entfernt hier von seinen Versorgungslinien. Ne? Und auch das ist im Übrigen immer wieder ein Punkt, der auch gerade während des Siebenjährigen Krieges eine Rolle spielte, dass für den erfolgreichen Verlauf eines Feldzuges nicht immer nur irgendwelche Schlachten, die ja ohnehin immer nur als die Ultima Ratio angesehen wurden, sondern letzten Endes immer die Frage der Versorgung und Verpflegung eine ganz entscheidende Rolle spielte. Denn wir müssen uns vorstellen, das sind ja damals Heereskörper gewesen, da von 30.000, 50.000, 70.000 Mann. So, und um die jeden Tag dauerhaft zu verpflegen, kann man sich ja vorstellen, was da mitgeführt werden musste am Tross dort, an Brotvorräten, an Getränkevorräten, an Fleischvorräten, mobile Bäckereien, ja, all das musste ja organisiert werden. Des Weiteren natürlich auch immer wieder auch die Frage, also wie weit kann sich eine Armee wegbewegen, zum Beispiel im Verhältnis zu irgendwelchen befestigten Plätzen, zu Festungen, zu Magazinen, wo eben Vorräte eingelagert waren, die etwa auch mal für einige Monate ausreichen konnten. Und solche Dinge galt es immer wieder zu berücksichtigen. Und das spielte dann aber letzten Endes in dem Falle hier nach Kunersdorf, Preußen, in die Hände. Und da hat dann eben Friedrich dann auch, nachdem er dann so halbwegs so seine innere Ruhe wiedergefunden hatte, naja, dass er sein Glück eben gar nicht fassen konnte, dass die eben nicht die Gunst der Stunde genutzt haben und jetzt gewissermaßen Preußen den Todesstoß zu versetzen, sondern sich da nun mehr oder weniger da in Kleinigkeiten verzankt hatten, sodass in der Zwischenzeit sein Bruder, Prinz Heinrich, der nach übereinstimmender Meinung jetzt hier von Militärexperten ohnehin als das größere Talent in Fragen von Strategie und Taktik angesehen wird im Vergleich zu seinem königlichen Bruder. Also Prinz Heinrich hat es in der Zwischenzeit dann wirklich verstanden, auch eine logistische Meisterleistung, die versprengten Truppen wieder zu sammeln und dann innerhalb kurzer Zeit dann doch wiederum eine Streitmacht von 30.000 Mann zu formieren. Das ist zwar, hätte nicht ausgereicht jetzt hier für irgendwelche großen Offensivfeldzüge, aber zumindest war jedenfalls erstmal diese äußerst bedrohliche Situation, in der sich Preußen nach der Schlacht von Kunersdorf befunden hatte, abgewendet worden.
Wir haben jetzt natürlich verständlicherweise immer wieder auch schon in den Kriegsverlauf hineingeschaut. Dennoch möchte ich noch einmal in die Vorkriegsdiplomatie gehen, weil ich etwas sehr Interessantes gelesen hatte, und zwar, dass Preußen seinen späteren Verbündeten England zuerst Schwierigkeiten und Kopfschmerzen verursacht hat, weil England dachte, Preußen wolle das in Personalunion mit England verbundene Kurhannover erobern. Erstens, stimmt das? Habe ich das richtig verstanden? Und zweitens, wie kommt es, dass aus diesem Antagonismus heraus dann ein Bündnis entsteht, das den Siebenjährigen Krieg prägen wird?
Ja, also diese Annahme stimmt insoweit. Das war aber noch in der Phase gewesen, als die französische Diplomatie hoffte, seinen traditionellen Bündnispartner Preußen weiterhin an seiner Seite zu wissen. Also wenn es dabei geblieben wäre, also so wie in den ersten beiden schlesischen Kriegen, da standen ja Preußen und Frankreich in einer Allianz gemeinsam gegen Maria Theresia, dann wäre Preußen auf jeden Fall die Aufgabe zugefallen, Hannover zu besetzen. Da lagen auch schon Pläne vor, das stimmt. Ja. Umso überraschter war man ja dann eben in London, als dann hier diese preußischen Offerten dann gekommen sind dort, nicht? Also hielt das erst zunächst oder wollte das nicht ganz für ernst nehmen dort, ne? Aber man hat dann eben doch so gemerkt, also dass der Preußenkönig schon bereit wäre, mit Großbritannien einen solchen Vertrag zu schließen. Denn aus preußischer Sicht standen dahinter vor allem zwei Überlegungen. Zum einen hoffte man damit, Großbritannien aus einer Allianz mit Maria Theresia herauszulösen, denn Man wähnte sich ja kurz, wie gesagt, vor Beginn eines Krieges hier. Ne? Das passierte ja alles so in der zweiten Jahreshälfte 1755, Anfang 1756. Ne? Das war der eine Punkt. Und zum zweiten wusste man, dass Großbritannien zum damaligen Zeitpunkt über sehr gute Beziehungen zu Russland verfügte. Ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es Zarenhof ja auch eine ja auch immer sehr starke pro-britische Fraktion gegeben hatte. Und man wollte nun über dieses Bündnis mit Großbritannien darauf hinwirken, dass die britische Diplomatie am Zarenhof wiederum für Preußen, naja, ich sag mal, so ein bisschen um gut Wetter bittet. Also versucht doch diese zu dem damaligen Zeitpunkt doch sehr stark antipreußische Ausrichtung der russischen Politik zumindest abzumildern und damit zu hoffen, dass Russland sich aus einem bevorstehenden Konflikt heraushalten wird. Also wie gesagt, die Beziehungen zwischen Russland und Großbritannien waren damals recht eng. Das hing auch zusammen mit Handelsinteressen. Gab auch immer, wie gesagt, ja Wirtschaftsverträge. Also von daher war diese Überlegung erst einmal durchaus plausibel.
Der Siebenjährige Krieg beginnt in Europa mit der französischen Besetzung des englischen Menorcas. Das klingt erstmal nach einem eher kleineren Grund. Es ist eine kleine Insel irgendwo im Mittelmeer. Warum besetzt Frankreich diese Insel und warum entsteht daraus ein Siebenjähriger Krieg, der sich, Sie haben es vorhin schon erwähnt, auch mit dem French and Indian War, der seit 2 Jahren in Nordamerika stattfindet, verbindet?
Ja, diese Attacke Frankreichs richtete sich vor allen Dingen natürlich auch darauf, dass man Großbritannien, das sich ja erster Linie doch als Seemacht ja auch versteht und auch bis dahin ja vor allen Dingen auf diesem Terrain ja seine größten Erfolge ja zeitigen konnte. Und man hoffte natürlich hier auch was so das Ansehen anging dort, hier eine, ja, ich sag mal so, einen Schlag zu versetzen, was auch gleichzeitig neben der militärstrategischen Situation, die sicherlich überschaubar war, also der Effekt jetzt so in diesem Raum, aber dass damit zugleich auch deutlich gemacht wird, naja, also passt mal auf, wir Franzosen, wir können, wie gesagt, auch im maritimen Bereich hier durchaus etwas leisten. Der Effekt war natürlich so, dass man, also die Wut, gerade auch der öffentlichen Meinung in Großbritannien, die war natürlich sehr groß gewesen. Also von daher ist ein Effekt erzielt worden, aber der hat natürlich sich eher dahingehend ausgewirkt, dass jetzt eigentlich diejenigen, die jetzt wirklich auf eine aktive Kriegspolitik setzen, sowohl im englischen Kabinett als auch im Parlament, dass die natürlich jetzt Oberhand gewonnen haben. Also von daher war das von französischer Seite doch eher ein Pyrrhus-Sieg gewesen. Und wie gesagt, man darf Menorca nicht als nur so also ein isoliertes Ereignis sehen, sondern es ist gewissermaßen so ein Teil eines Gesamtmosaiks. Ne? Sondern es ist so gewissermaßen so ein weiterer Tropfen dort, nicht der letzten Endes ja das fast zum Überlaufen gebracht hatte. Wenn nur, ich sag mal, dieser Konflikt da um Menorca alleine dort stattgefunden hätte, ohne diese Vorgänge in Nordamerika hätte es sicherlich nicht diese Weiterung gegeben. Ne? Wie man ja überhaupt immer vorsichtig sein muss bei kontrafaktischer Geschichtsbetrachtung. Ne? Also diese beliebte Frage, was wäre wenn? Ne? Aber ich gehe schon eher doch davon aus, dass es vor allen Dingen die Vorgänge in Nordamerika waren, die hier doch eine Konstellation heraufbeschworen haben, die letzten Endes eine endgültige Entscheidung, also wer soll künftig hier die Vormacht haben dort, also vor allen Dingen gerade hier im Bereich auch Kanada, die musste, wie gesagt, gefällt werden. Ja, und da war gewissermaßen Menorca nur ein weiterer Punkt in dieser ohnehin sich immer mehr anhäufenden Eskalationsstufe.
Und wie resultiert nun aus diesem französischen Angriff auf Menorca der Eintritt Preußens in den Siebenjährigen Krieg und der Angriff auf Schlesien?
Naja, Friedrich, oder sagen wir mal so, die preußische Diplomatie hat natürlich das mitbekommen. Also die haben das natürlich auch registriert, welche Aktionen dort auf den anderen Kriegsschauplätzen auch stattgefunden haben. Aber dass es jetzt, wie gesagt, einen unmittelbaren Kausalzusammenhang gegeben hätte zu dem Einmarsch in Sachsen, das würde ich doch so direkt nicht sehen. Denn hier muss man doch eher immer im Blick behalten, dass der mitteleuropäische Kriegsschauplatz hierbei eine Rolle spielt. Auch die Frage, wann man letzten Endes überhaupt mit solchen Feldzügen beginnt. Und wie gesagt, wir sind ja dann schon Ende, also es ist am 29. August passiert. Das ist schon, naja, da ist der Spätsommer. Ja. Friedrich ist ja davon ausgegangen, naja, es wird sicherlich hier Kampfhandlungen geben, nicht? Wenngleich auch die sächsische Armee da erstmal so komplett überrascht war. Ne? Es gibt auch Berichte darüber, dass man eigentlich dieses Eindringen der preußischen Truppen erstmal gar nicht jetzt irgendwie als großes Skandal wahrgenommen hat, sondern es war ja, muss man dazu wissen, üblich gewesen in Friedenszeiten, dass preußische Truppen etwa durch sächsisches Territorium marschieren, etwa bei Truppenverlegungen, zum Beispiel von Magdeburg nach Breslau, ging es über den kürzesten Weg über Sachsen. Genauso wie etwa auch kursächsische Truppen, wenn die zum Beispiel nach Polen marschiert sind, denn wir hatten ja noch die sächsisch-polnische Personalunion, wenn sächsische Truppen nach Polen marschierten, mussten die ja auch durch Schlesien. Und da gab es damals, das war vollkommen üblich, das war Normalität, gab es sogenannte Durchmarschbefehle und es gab Pässe, die wurden ausgehändigt und dann sind die Truppen da marschiert. Und so ungefähr muss man sich vorstellen, zu Anfang des Feldzugs in manchen Ortschaften, als da plötzlich preußische Regimenter da durchgezogen sind, hat man das erstmal gar nicht so als Kriegsbeginn wahrgenommen. Weil ja, wie gesagt, das kommt ja noch dazu, der Preußenkönig ja offiziell erstmal gar keine Kriegserklärung gegeben hat auch. Ja. Also, wie gesagt, ich würde da diesen Kausalzusammenhang jetzt hier nicht so sehen, denn es ging ja nicht so sehr Friedrich darum, also wie jetzt Frankreich und England darauf reagieren, sondern für ihn war ja in erster Linie erstmal wichtig, und das ist ja dann auch tatsächlich eingetreten, wie der Wiener Hof reagiert. Ja, und das letzten Endes kam es ja auch so, die erste Schlacht, die geschlagen wurde, am 1. Oktober dann 1756 war ja die Schlacht bei Lobositz gewesen. Ja, also gegen österreichische Truppen, die ja den Sachsen, die Sachsen haben sich ja da mehr oder weniger da eingeschlossen dort, da Königstein hier bei Pirna. Und hofften nun auf den österreichischen Entsatz. Ne? Und genau darauf spekulierte ja der Preußenkönig auch. Ne? Also da passierte erstmal relativ wenig, wie man überhaupt sagen muss, dass ja Frankreich und Großbritannien erst im ersten Kriegsjahr, erst 1757, auch 1757 war zum Beispiel dieser sogenannte Offensivvertrag des Bündnisses zwischen Österreich und Frankreich ja dann auch erst in Kraft getreten. Also erst 1757 ist der Krieg in dieser Struktur der Allianzen erst so in Gang gekommen. Im Herbst 1756 war das zunächst erstmal eine ganz zweiseitige Sache oder genauer gesagt dreiseitige Sache zwischen Preußen, Österreich und Sachsen.
Also sind wir nicht, und da ist die Parallele zum Ersten Weltkrieg dann wohl schwieriger, nicht in so einer Art von Bündnisdomino, dass dann auf jeden Fall eine Attacke Frankreichs auf den Freund Preußens, nämlich England, einen direkten Kriegseintritt, eine Antwort erfordert, sondern das sind erstmal zwei Dinge, die passieren nacheinander, aber nicht unbedingt kausal komplett zusammenhängend.
Ja, also es ist eher eine Art, ich würde sagen, es ist eine Parallelität. Zwischen Großbritannien und Frankreich laufen ja schon seit längerer Zeit Kampfhandlungen. Und jetzt kommt gewissermaßen parallel dazu ab Sommer 56 nun auch noch zwischen Österreich und Preußen. Aber es war natürlich jetzt absehbar für alle Akteure, dass wenn jetzt diese Bündnisse jetzt vitalisiert werden und es nicht wieder erwarten zu einer, ich sag mal, überraschenden, schnellen, endgültigen Schlachtentscheidung noch im Jahr 1756 kommt, dass dann im Folgejahr, wenn die Truppen alle aus ihren Winterquartieren dann wieder zurückkommen, dass dann natürlich der Krieg dann wirklich in der Allianzstruktur, wie er geplant war, dann in Gang kommt. Und so ist es ja dann auch passiert, ne? Sowohl im Westen des Reiches, ne, als dann französische Truppen, die ja dann in der Tat Richtung Hannover gezogen sind, die auch Preußen, ein Teil der preußischen Westprovinzen wurden durch Frankreich besetzt. Im Sommer 57 dann wo zum ersten Mal russische Truppen da nach Ostpreußen eben gekommen sind. Schweden war ja auch mit im Spiel. Schweden hat da versucht, von Schwedisch-Vorpommern aus in die nördlichen Gebiete Preußens reinzukommen. Also 1757, das war das Jahr, wo dann wirklich der eigentliche Allianzenkrieg dann so richtig Fahrt aufgenommen hatte.
Ich ziehe mal noch eine weitere Parallele. Ein halbes Jahrhundert vorher tobt der große nordische Krieg. Und auch da der König von Schweden, Karl XII., hatte Titel im Reich und Titel außerhalb des Reiches. Das gleiche gilt da für Friedrich den Großen. Er hat Titel im Reich, er hat Titel außerhalb des Reichs. Und jetzt ist die diplomatische Frage, sieht man das als Angriff von außen auf Sachsen an oder ist es ein Krieg innerhalb des Heiligen Römischen Reiches und somit auch steht nun die Möglichkeit der Reichsexekution seitens der Habsburger gegen Friedrich den Großen im Raum?
Ja, es ist beides. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass natürlich der Preußenkönig wurde ja auch immer wahrgenommen in seiner Doppelrolle. Er war ja eben nicht nur König von Preußen, sondern oder zu dem Zeitpunkt ja noch König in Preußen, sondern eben auch Kurfürst von Brandenburg. Und demzufolge hat man im Reichstag dann ab Januar 1757 dann auch ein Verfahren angestrengt. Das ging ja auch erfolgreicher dann zu Ende. Und das war für Friedrich ja schockierend, dass ich sag mal, das Abstimmungsverhältnis im Fürstenrat 60 zu 23, also 60 Fürsten stimmten für die Reichsexekution und den Reichskrieg gegen Preußen. Also ist ja beides. Eine Reichsexekution richtet sich gegen ein Mitglied des Reiches, also den Kurfürsten von Brandenburg, und ein Reichskrieg richtet sich gegen einen äußeren Gegner. Aber das war der Preußenkönig ja eben auch. Ja? Beziehungsweise auch gegen die Verbündeten dann von ihm. Das wäre in dem Falle, wenn man dann weiterdenkt, wäre dann eben auch Großbritannien. Das Einzige, was man nicht geschafft hat, da gab es auch weitergehende Stimmen, die Reichsacht über den Preußkönig aussprechen. Wäre ja auch denkbar. Das hat man zum Beispiel während des Spanischen Erbfolgekrieges, wurde zum Beispiel über den damaligen bayerischen Kurfürsten Max Emanuel aufgrund seiner Parteinahme gegenüber Ludwig XIV., der hat ja auf französischer Seite gekämpft, ist Bayern ja nicht nur österreichisch besetzt worden, sondern über ihn ist auch die Reichsacht verhängt worden. Genau wie auch über den Erzbischof von Köln, der auch auf französischer Seite gekämpft hatte. So weit konnte man hier gegenüber Preußen nicht gehen, weil, da hat man dann schnell gemerkt, dann müsste man ja auch den hannoveranischen Kurfürsten, also den britischen König George II., den müsste man ja das auch machen. Und da so weit wollte man dann eben doch nicht gehen, weil das hieße dann eben, dann würde man doch zu viel Porzellan verschlagen. Ne? Aber ein Reichskrieg und die Reichsexekution, das wurde in der Tat umgesetzt. Und aus dem Grunde ist ja dann auch eine Reichsarmee etabliert worden, die ja dann auch ihre erste große Schlacht ja dann auch bei Rossbach hier in der Nähe von Leipzig, Naumburg, da am 5. November 1757 geschlagen hat. Also gemeinsam mit französischen Truppenverbänden.